erreichen, aber die damit im Zusammenhang stehen. Also ich denke, die Funktionsräume sind nicht unbedingt jetzt hierarchisch in dem Sinne also organisiert, dass man hier von einer Zwiebel reden kann, von einer konzentrischen Organisation, sondern es gibt also bestimmte Räume, also Funktionsräume, die eine ganz andersartige, also eine Funktion, die Funktion aufdifferenzieren, eine ganz andere Form von Konfliktualität auch mit sich bringen.
Ich denke, ein das für uns interessantes Projekt, um diese Zonierung darzustellen, ist die neue Börse. Nicht, wo wir in diese Börse, das ist ein Beispiel, denke ich, für moderne Stadtplanung, Zonierung, weil die Leute, die sind da gedacht, die Bevölkerung, sagen wir mal so relativ undifferenziert, die ist gedacht, dass sie diese Börse in einzelnen Bereichen, wie die Planer sagen, umspülen kann. Also sie darf da rauskommen, die Bevölkerung aus dem S-Bahnhof Sellnau, nicht, kommt darauf, unterirdisch zum Teil, in die Annexräume der Börse. Das sind einzelne, eine Art neue Form des Shopfields, also mit einzelnen Läden. Dann gibt es eine Zone, die ist natürlich abgeschlossen, das ist quasi die gesamte Infrastruktur der neuen Börse. Und dann gibt es eine innere Zone, das ist dann der Ring, oder, der nach wie vor bleibt, wo die Brokers und so weiter sich ihren Kommunikationsraum und Verhandlungsraum bewahren, der ja nach wie vor auffälligerweise auch in neuester Technologie nach wie vor persönlich bleibt, nicht? Und das ist natürlich jetzt mal so als Modell eine Zwiebel, oder? Wobei es ist richtig zu sehen, dass nicht die ganzen rückwärtigen Räume sind da nicht sichtbar, nicht? Diese Großrechneinheit, all das, was da rundherum in solchen Börsen drum hängt, nicht, ist nicht sichtbar. Aber ich denke, trotzdem diese Art der Zonierung zeigt, wie von einem Herz, diesem Börsenring, über die Rückraumfunktion, über die Publikum, es gibt noch eine kleine Tribüne, habe ich nicht erwähnt, also quasi noch ein Show-Element da drin, über die Läden, oder, wo die Konsumeinheiten da quasi zirkulieren dürfen, nicht, bis zu den Pendlerströmen, die da quasi hingekarrt werden, haben wir so eine Art von neuer Zonenaufteilung, nicht? Und das Ganze, wissen wir ja, führt zu einer echten Umstrukturierung in diesem Sellnau-Quartier, wo bis jetzt ja noch relativ viele intakte Strukturen da waren, nicht?
Ich möchte noch ein paar utopische Elemente hinzufügen. Es ist ja so, dass also die Kreditkarte als das technische Vehikel papierfreier Geldströme und sozusagen der Informatisierung des Geldes, der Schaffung praktisch eines ganz neuen Mediums, man kann vielleicht sagen, des Informationsgeldes, gekoppelt werden kann mit Zugangsvoraussetzungen. Es hat in mehreren europäischen Städten mit Computerfirmen Experimente gegeben, die mithilfe der Kreditkarte sozusagen Teile des öffentlichen Bereiches für bestimmte Leute, Besserverdienende, sozusagen herausnehmbar gemacht haben, in denen die Kreditkarte selber sozusagen als einen Ausweis, als Zugangsmittel benutzt wird. Das ist überhaupt gar kein Problem. Indem man eine Kreditkarte irgendwo reinsteckt, darf man irgendwo rein. Das ist in bestimmten Bereichen der Industrie längst gang und gäbe und viel weiter verbreitet, als wir das hier jetzt manchmal denken. In Filmen kommt das natürlich auch häufig vor, aber es hat lange keinen utopischen Charakter mehr. Natürlich ist es so, dass das also ein ganz extremes Regime darstellen würde, aber ich würde trotzdem also die Informatisierung, also von Zonierung und die Informatisierung, also sozusagen des Geldes als sehr flexibles, hochflexibles und hochabstraktes Medium von dieser Warte auch nochmal von dieser Seite diskutieren wollen. Das klingt jetzt utopisch und mit Sicherheit wird es nicht sich ausdrücken in diesen brutalen Horrorvisionen, die ich eben irgendwie kurz umrissen habe, aber es wird trotzdem also wahrscheinlich in ähnlicher Richtung gedacht werden, schon allein, um auch also in diesem komplexen, aber hochempfindlichen Ganzen einer solchen Finanzplatzes bestimmte Sicherheiten, also auch technischer Natur, zu schaffen.
Es gibt eine Schweizer Firma, ist vielleicht interessant in dem Zusammenhang hinzuzufügen, die an solchen Systemen da arbeitet. Das ist die Bauer Holding, eine Sicherheitsfirma, die ist aus verschiedenen Gründen interessant, weil erstens an ihrer Spitze steht der Ulrich Brehmi, das ist auch ein politischer Sicherheitsexperte des Freisinns, der in all diesen wichtigen Kommissionen sitzt, in Banken, Finanzkapital, Verwaltungsrat drin sitzt, und diese Bauer Holding hat solche Zutrittssysteme schon recht weit entwickelt. Nicht ursprünglich hatten die Kassenschränke da entwickelt, also ein Kaba, dann die ersten Kaba-Schlüssel da in Fortismus, da diese modernen Wohneinheiten da geschaffen wurden, und inzwischen haben die solche differenzierten Zutrittssysteme entwickelt. Nicht? Und da haben sie vor allem für Hotelbauten entwickelt, wo quasi ja, es gibt da dort die Reproduktionsräume, die einzelnen Zimmer, die Küche, die Konferenzräume. Nicht? Und die sind sehr selektiv sperrbar. Nicht? Und es gibt dann sehr selektive Zutrittskarten, was darf wer benutzen. Nicht? Und das lässt sich natürlich bestens übertragen, zum Beispiel auf Stadt, also auf ganze Gebäude. Nicht? Wenn ich da selektiv solche Zutrittscodes gebe, entsperre, nicht und so weiter, dann entsteht da eine räumliche Zonierung, wie wir sie in dem Maß bis jetzt noch nicht kennen.
Ist auch kontrollierbar, also wo die Leute dann durchgehen, also ein Repressionsmittel. Man kann, das habe ich gehört im Zusammenhang mit den Firmen, die solche Sicherheitssysteme haben und benutzen, dass sie jederzeit wissen, wer wo durchgegangen ist, also wer wo seine Karte reingeschoben hat. Und wieder rausgezogen hat, und dann kann man die Wege verfolgen, die Leute gemacht haben.
Das sind diese Personalinformationssysteme, nicht? Wo also Leute deswegen allein gefeuert worden sind, weil die Karte ergeben hat, dass sie ein bisschen zu lange in der Kantine gesessen haben und ihre Bierrechnung besonders hoch gewesen ist. Das hat es ja alles schon gegeben.
Talking Heads sind es gsi mit dem Titel Don't Worry About the Government. Und damit sind wir beim Thema Urbanität und rot-grüne Stadtpolitik. Dazu hat es am 25. Oktober in der Roten Fabrik eine Diskussion oder besser gesagt ein Hearing gegeben. Anhören hat man sich dort müssen, den Walter Prigge und den Björn-Uwe Ralves aus dem Pink-Türkis Frankfurt, die Ursula Koch und den Christian Schmid aus Zürich. Letzterer wird nachher, nachdem ich das Hearing ein bisschen zusammengefasst habe, zu dem Thema noch zu Wort kommen. Grundsätzlich stellt sich da wie überhaupt zuerst einmal folgende Frage.
Was ist heute ein Schwein? Brauchen wir noch Schweine? Wo kommen diese Schweine eigentlich her?
Also, wie ihr denkt, dass das könnte gemeint gewesen sein, ist das natürlich nicht gemeint gewesen. Jemand aus Frankfurt hat das uns hören lassen, und zwar als konkretes rot-grünes Beispiel, wie man heavy Probleme wie den Standort von einem Schlachthof soll behandeln soll. Einer von wenigen Unterschieden zwischen einer sogenannten rot-grünen Regierung und einer anderen ist, dass die Rot-Grünen sehr oft sehr, sehr gern sehr grundsätzlich werden. Noch etwas, nach einem weiteren, immerhin signifikanteren Unterschied zwischen Rot-Grün und sonst gefragt, hat Ursula Koch zum Besten gegeben, Rot-Grün versucht wenigstens, die Stadtplanung öffentlich zu betreiben. Aber öffentlich hin oder her, rot oder grün, Gesetze, wo dieser Planung oder zum Beispiel der Baubewilligungsfahren für Bauprojekte zugrunde liegen, bleibt gleich, egal wer eine Stadt regiert. Darum sagen die, wo im Moment gerade Zürich regieren, immer, dass ihre Hände an die Gesetze gebunden sind, wobei sie ja keine Anstalten machen, irgendwelche Gesetze an ihre Hände zu binden, was ja immer wieder gefordert wird. Auf das einzugehen, was die beiden Leute aus Frankfurt gesagt haben, würde der Rahmen von dieser Sendung sprengen. Ich beschränke mich darauf, Frankfurt als Beispiel für die Umsetzung des Schlagworts Urbanität anzuschauen. So wie nachher noch Paris als Beispiel für überkandidelte Architektur und London King's Cross als Lehrstück für den Widerstand angeschaut werden. Ihr hört jetzt Christian zum Thema Frankfurter Urbanität. Als erstes sagt er, woher die Idee von der Urbanität in Frankfurt gekommen ist.
Also Urbanität, das ist etwas, was in Frankfurt aufgekommen ist, so Ende 70er Jahre, wo die CDU an die Macht gekommen ist. Die CDU hat mit dem Schlagwort Urbanität Politik gemacht, hat genau mit dem Schlagwort versucht herauszustellen, wir sind nicht einfach nur eine Finanzmetropole, sondern wir bieten auch etwas unseren Leuten. Und eben, was sie geboten haben, sind dann schlussendlich eben die Museen, die Altstadtfassaden und die Hochhäuser. Und eigentlich das ist sicher eine Diskussion, die auch im Zusammenhang mit Zürich sehr spannend dürfte sein, wo ja also mindestens der Frühling das Schlagwort Urbanität jetzt auch in Debatte geworfen worden ist. Und wo man natürlich nicht unbedingt das Gleiche darunter versteht, aber wo doch ein bisschen zeigt, in welche Falle dass man laufen kann, oder? Wenn man so Wörter einfach braucht und propagiert, ohne sich wirklich zu überlegen, was dann schlussendlich dahinter steht.
Und im Moment ist in Frankfurt eine andere Regierung, nicht mehr die CDU-Regierung, sondern auch Rot-Grüne wie in Zürich. Und gibt es noch irgendwelche... Was sieht denn jetzt anders aus? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Ja, was jetzt wirklich anders aussieht, also aus Distanz gesehen, wage ich jetzt nicht einfach jetzt ein abschliessendes Urteil, aber doch, was man sieht und was man hört, ist eigentlich, dass jetzt die rot-grüne Regierung so im allgemeinen grosso modo eigentlich die Politik von der CDU fortsetzt. Und das ist auf eine Art völlig verständlich, weil natürlich können sie an die Realitäten von ihrer Stadt, von der Ökonomie, die die Stadt dominiert, nicht vorbeischauen. Frankfurt ist ein Finanzplatz, Frankfurt bleibt ein Finanzplatz, mindestens für die nächste Zeit. Und eine rot-grüne Regierung kann diese Realität nicht auf den Kopf stellen. Also sie müssen sich eigentlich auch in diesen vorgegebenen Bahnen weiterbewegen, und sie machen das auch schlussendlich. Also die ganze Hochhauspolitik, die wird fortgesetzt. Ich habe ja schon gesagt, also selbst der Cohn-Bendit findet Hochhäuser geil. Also ich meine, von dort her zeigt sich ja schon, dass im Prinzip die Grundlagen von Frankfurt, nämlich eben die Finanzplatz, nicht angetastet werden von dieser rot-grünen Regierung. Es werden allenfalls die Folgen vielleicht ein bisschen gemindert, in gewissen Bereichen. Aber so die grundsätzliche Entwicklung, wie die wird nicht in Frage gestellt und die läuft unbrochen weiter. Und das ist natürlich ein Trend, wo man für Zürich, also glaube ich jetzt nach dem halben Jahr, wo wir so eine sogenannte rot-grüne Regierung in Zürich haben, ja auch sehen können. Also es wird vielleicht ein bisschen menschlicher, es wird vielleicht ein bisschen, ja, man hat jetzt halt einen, ja, man hat vielleicht ein bisschen mehr Veloweg oder man hat ein konzilianter Chef von der Polizei, wo Hausbesetzungen toleriert. Ist sicher mal ein Vorteil, mit dem man etwas machen könnte. Aber die Grundlagen vom Finanzplatz Zürich, die werden ja auch nicht angetastet. Und schlussendlich, wenn man jetzt also die Politik von einer Frau Koch anschaut, wo sie ihren Bauamt führt, dann kann man sagen, klar, sie ist einfach viel rigider in den Projekten, die sie bewilligt. Aber schlussendlich spielt sich dort ein bestimmter Standard ein, wo natürlich dann auch heisst, dass dort wieder Büro gebaut werden. Also die ganzen Entwicklungen, die wir haben in Zürich, im Kreis 5, in Oerlikon, die werden von dieser Regierung auch nicht in Frage gestellt. Die werden einfach ein bisschen zurückgestutzt. Das wird vielleicht ein bisschen schöner, ja, man kann sagen, es passt dann vielleicht ein bisschen mehr ins Quartier oder ist nicht ganz so extrem in den Auswüchsen. Aber auf der anderen Seite heisst das natürlich wiederum für uns, dass wir gegen das viel weniger machen können. Oder? Also ist klar, wenn Koch ein Baugesuch bewilligt, ich meine, natürlich kann man nur einen Rekurs machen, aber man wird natürlich keine Chance haben, weil kein Gericht wird dem natürlich noch Recht geben. Also von dort her kann man sagen, dass natürlich auch unsere Handlungsmöglichkeiten in dem Bereich kleiner geworden sind. Also, dass wir quasi viel weniger Möglichkeiten haben wie früher, wo man doch können, zum Beispiel an einem Staufacher so ein Projekt über Jahre hinweg verzögern und wo das über all die Jahre hinweg ein Politikum war, ein Gesprächsstoff war, in den Schlagzeilen gestanden ist, das ist heute sehr viel schwieriger mit diesen Projekten, wo dann eben ja, glatt durchgehen oder, durch das Bewilligungsverfahren und nicht mehr anecken. Und, also von dort her uns natürlich auch viel weniger Möglichkeit geben, jetzt an einzelnen exemplarischen Projekten wirklich auch in dem Sinne einen exemplarischen Widerstand dann durchzuziehen.
Natürlich fragt man sich jetzt einmal mehr, was man machen soll. Vielleicht hilft einem da ein Blick nach London. Dort gibt es nämlich einen exemplarischen Widerstand. Und zwar einen Widerstand gegen ein nicht minder exemplarisches Projekt, den Bahnhof King's Cross. Über und unter den Gleisen vom Londoner Bahnhof King's Cross soll ein neuer Stadtteil entstehen. Eine Bürocity mit TGV-Anschluss, rund viermal so gross wie der Zürcher HB Südwest. In den umliegenden Quartieren hat das monströse Projekt eine breite Oppositionsbewegung entfacht. Über 50 verschiedene Gruppierungen, Mietervereinigungen, lokale Aktionskomitees und ethnische Organisationen haben sich zu einer Dachorganisation zusammengeschlossen, die es den Promotoren und den Planern von dem Projekt das Leben schwer macht. Im Rahmen von Capital Fatal sind drei Leute, die an dem Widerstand gegen King's Cross beteiligt sind, eingeladen gewesen. Sie haben in Referat über das Projekt und über ihren Widerstand erzählt. Jetzt gerade gehört ihre Zusammenfassung davon.
Can I say first that we are very pleased to be here, that the European integration process, which integrates capital very efficiently, needs to be matched by an integration of the people who actually have to live under this process. And we find even inside our own city that there are hundreds of groups all making little battles, and it is very difficult to put these little groups together to make any larger battle. That's just inside London.
Der Prozess von der EG, der verbindet das Kapital sehr effizient. Was er aber ganz bestimmt nicht effizient verbindet, das ist der Widerstand der Menschen, die unter dem Prozess leiden. Die Organisation des Widerstands und die Schwierigkeit, die beteiligten Gruppierungen nicht nur in einer Stadt wie London zu koordinieren, das war das Statement von Michael Edwards. Er ist Professor an der Berklee School of Architecture in London. Michael Edwards ist einer von diesen drei Referenten neben dem Gordon Arnott und Leslie Klein, die am letzten Sonntag in der Roten Fabrik über das King Cross Projekt in London informiert haben. Sie Die drei Referenten und Referentinnen haben sich im Widerstand gegen das Projekt, viermal so gross wie der HB Südwest, vor 3 Jahren kennengelernt. Seither kämpfen sie gegen das an. Das King Cross Projekt ist ein Projekt im unmittelbaren Ort von der City of London, vom Bankenzentrum. Es ist bestens erschlossen. Es hat dort einen der grössten U-Bahn-Knotenpunkte in ganz London. Vielleicht mag man sich noch daran erinnern, vor gut 2 Jahren ist das in die Schlagzeilen gekommen, wo es 40 Tote gegeben hat bei einem Brand. Das war im King Cross Bahnhof. Von dort kommt man in 5 Minuten ins Bankenzentrum. Es ist sehr zentral gelegen. Der Vorteil, den es ebenso hat, ist, dass es in der unmittelbaren Umgebung gerade nochmal einen Bahnhof gibt, den St. Pancras Bahnhof. Die beiden Bahnhöfe die, gewährleisten die Verbindungen von England von London im ganzen Norden von England. Auf dem King Cross Areal, wo rund um den Bahnhof King Cross besteht, sollen nach dem Plan von der British Rail in absehbarer Zukunft ein riesiges Büro City, riesige Bürostadt entstehen. British Rail ist da federführend, sie ist Besitzerin von dem Land. Die Größe kann man sich ungefähr so vorstellen. Es würde, wenn man es auf Zürich übertragen würde, vom Bürkliplatz bis zum Landesmuseum reichen. Und dort soll dann ein Hochhaus neben dem anderen, ein Bürohochhaus neben dem anderen aufgebaut werden. Die Pläne sind per Indiskretion erst vor 3 Jahren an die Öffentlichkeit gekommen. Und erst vor 3 Jahren hat sich dann auch ein Widerstand formieren. Der Widerstand war aber sehr effektiv gewesen. Man hat bald mal herausgefunden, oder man hat über weitere Indiskretionen dann herausgefunden, dass nicht nur die Bürostadt soll entstehen, sondern etwas ganz anderes. Im Untergrund, unterhalb von der heute bestehenden Metro, soll nochmal ein Bahnhof gebuddelt werden. Dort soll die Endstation vom Channel Train, von dem Zug, wo England mit Frankreich unter dem Ärmelkanal verbindet, gebaut werden. Das Projekt auf einem ehemaligen Industriegelände und heutigen Bahnareal wird 200 Bewohner und Bewohnerinnen direkt vertrieben. 2000 Industriearbeitsplätze werden auch drauf gehen. Das ist, wenn man es denkt, wie gross das ist, eigentlich relativ wenig. Und von daher spricht auch nichts dagegen, dass man das nicht bauen soll. Das Problem aber ist, dass in der näheren Peripherie von der City of London und genau in dem Bereich von dem King Cross Areal nach dem Krieg verschiedene soziale Wohnbauten gebaut worden sind. Dort drin, im Umkreis von 1 Kilometer rund um das King Cross Areal, leben 60'000 Menschen. 65% von diesen 60'000 Menschen sind in sozialen Wohnbauten untergebracht. Es sind vor allem einfachere Arbeiter und Arbeiterinnen. Das Projekt, wenn es durchgesetzt wird, wird die ganz normalen Folgen mit sich bringen, wie man sie sonst schon kennt. Natürlich werden in dem ein Punkt von dem ist, dass auf dem Areal, das überbaut wird, natürlich kein Arbeitsplatz für die Leute, die im Umkreis oder direkt auf dem Areal leben, gemacht werden. Es sind vorwiegend Arbeitsplätze für Yuppies. Und die wenigen 1400 Wohnungen, die werden entstehen, die werden ganz bestimmt auch nicht für ein kleines Portemonnaie gedacht werden. Man muss sich noch vergegenwärtigen, dass rund um das Areal in dieser Gemeinde, auf dem das Areal gebaut werden soll, rund 14'000 Menschen eine Wohnung suchen. Dann wird es auch die weiteren bekannten Auswirkungen haben. Der City-Druck wird zunehmen, dadurch steigen die Mietzinsen und zuerst noch Bodenpreise. So wird auch Kaufkraft auf die Länge von den Arbeiter und Arbeiterinnen in der Umgebung geschmälert und schlussendlich werden die Leute aus diesen Häusern wahrscheinlich vertrieben werden. Genauso oder ähnlich ist es übrigens schon mal gewesen. Vor rund 150 Jahren ist das Gelände, wo jetzt der St. King Cross Bahnhof steht, nämlich auch überbaut gewesen. Und wo man ums Verrecken den Bahnhof hat wollen bauen, da hat man all die Leute, die damals dort gelebt haben, einfach vertrieben. Genau das soll laut Gordon Arnott, der dem Abend auch geredet hat, eben das mal nicht passieren.
And the stations, when they were built in the 19th century, that's St. Pancras on the left, King's Cross on the right,
They forced a lot of working class people out of the area, and there was no redress for those people. They were just pushed out by the railway companies, who were rival railway companies competing to be the first to come to London from the north. So now we are trying to fight the same battle of trying to stop the people who live still in King's Cross, the working class people, being forced out again.
Bevor wir auf den Widerstand, auf den direkten Widerstand gegen das Projekt im King Cross Areal eingehen, möchte ich noch ein paar Sachen zum Hintergrund zu London und zu den Problemen von London erzählen. London ist eine Finanzmetropole. 1987 hat der Big Bang zu einer Deregulation vom Finanzmarkt geführt. Deregulation, das heisst, oder Big Bang, das heisst vor allem der Abbau von Restriktionen und Schranken im Finanzbereich. Das war ein Folge gewesen von der Politik des Monetarismus von der Maggie Thatcher. Als Konsequenz hat das mit sich gebracht, dass immer mehr Geld auf den Finanzplatz London geflossen sind. Und Banken haben verständlicherweise immer mehr Platz gebraucht, um ihre Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. In der Folge hat das in den 80er Jahren in London einen riesigen Bauboom gegeben. Während, dazu ein paar Zahlen, während 1980 von der Bautätigkeit in ganz gesamt England die Banken in London ein Fünftel, also 20% verbaut haben, hat das 1987 schon 36% belaufen. Das heisst, in anderen Zahlen, auf die 16 Millionen Quadratmeter Baufläche oder Bürofläche, die jetzt in London schon bestehen, kommen jährlich rund nochmal 1 Million dazu. Die Stadt kann nicht expandieren. Es gibt ein Gesetz aus dem Jahr 1946, das den grünen Gürtel rund um London schützt. Und von dort her ist dann der Druck sehr gross, innerhalb von der Stadt eben grosse und zusammenhängende Landstücke zu finden. So etwas gibt es allerdings noch, oder hat es bis vor kurzem noch gegeben. Ein Beispiel ist da das Dockland, das jetzt bereits völlig verbaut ist, auch so eine Büro-City, eine Yuppie-City gegeben hat. Es ist ein soziales Desaster, es hat auch von der Infrastruktur sehr grosse Mängel. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Größere zusammenhängende Grundstücke gibt es in London praktisch keine mehr. Eine Ausnahme bildet da die Bahnhöfe. Die Bahnhöfe werden jetzt zum grossen Teil einfach überbaut. Die Bahnhöfe gehören der British Rail, und dass man das einfach so kann überbauen kann, dass das überbaut wird, hat auch seinen Hintergrund darin, dass der British Rail eben dazu gezwungen ist, jährlich 8% Profit abzuwerfen mit den Sachen, die sie macht. British Rail, das ist ein Gesetz, das auch Maggie erlassen hat, ist dadurch zu einem der grössten Spekulanten in England geworden. Die Stadtentwicklung von London hat mittlerweile zu grossen Gegensätzen geführt. Die Bevölkerung ist völlig polarisiert. Die Einkommen von den unteren 10% bleiben quasi gleich. Die von der obersten steigen immer mehr. Wie in anderen Städten kennt London zudem auch eine Bevölkerungsabwanderung. Das hat damit zu tun, dass seit den 60er Jahren quasi rund 3/4 der Industriearbeitsplätze verloren sind. Davon betroffen natürlich dann, oder von dieser Abwanderung betroffen natürlich, sind vor allem Arbeiter und Arbeiterinnen. Aber es gibt in letzter Zeit auch einen umgekehrten Trend. Mit dem Ausbau vom dritten Sektor, mit dem Bankenboom, mit den immer grösseren Büro oder mehr Büro, quantitativ mehr Büro, kommen jetzt auch vermehrt wieder mittleres und höheres Bürgertum nach London zurück. Der Nachteil allerdings ist, dass die ihre eigenen Ansprüche haben und auch eigene Strukturen wünschen. Und diese Strukturen und diese Ansprüche stehen denen von den verbleibenden Arbeiter und Arbeiterinnen in London diametral gegenüber. Die sozialen Folgen auf die Länge sind von dort her unabsehbar. Ein Problem, das London eben auch noch kennt, ist, dass quasi ohne Zonenplan, wie man es in Zürich kennt, und ohne Bauordnung gebaut wird. Die Bauordnungen, die bestehen, die kommen noch aus den 70er Jahren und sind äußerst vage formuliert. Man kann praktisch alles machen. Noch ein weiterer Punkt ist, dass der GLC, der Greater London Council, der bis 1986 die Gesamtplanung von London koordiniert hat, ein grosser Widerstand war für die Zentralregierung oder für die Maggie Thatcher. Im 86 hat sie den gesamten Council einfach aufgelöst. Jetzt gibt es anstatt einer Institution rund 33 Gemeindeadministrationen, die sich um die Planung kümmern. Sollte es mal so eine Gemeindeorganisation geben, die einen guten Willen zeigt und versucht, die Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen zu schützen, dann sind sie oftmals gerade nochmals machtlos, wenn sie gegen die sogenannten Stadtentwicklungsorganisationen ankämpfen müssen. Die Regeneration Consortium, wie sie auf Englisch heissen, sind von der Zentralregierung bzw. von der Maggie Thatcher beauftragt, per Dekret, per Bill, per Gesetzesvorlage, die Überbauungen und Planungen von diesen grossen, noch freistehenden Geländen zu leiten. So eine Stadtentwicklungsorganisation, das London Regeneration Consortium, hat den Auftrag bekommen, auch das King Cross Areal zu überbauen. Am Anfang ist der Widerstand gegen das King Cross Areal Projekt sehr harzig zusammengekommen. Und zwar hat das damit zu tun, dass die Bevölkerung vor der Grösse von dem Projekt eigentlich ein bisschen resigniert hat. Man muss die Resignation verstehen, es ist genau in dem, also das Projekt, die Informationen über das Projekt sind genau in dem Jahr rausgekommen, wo der GLC, der Greater London Council, aufgelöst worden ist von der Maggie Thatcher. Also das heisst also, dass die Gesamtplanungsinstitution. Und ein weiterer Aspekt, wieso dass man nicht unbedingt zuversichtlich in Richtung Widerstand geschaut hat, ist auch die Tatsache, dass es unter der Maggie Thatcher längere Zeit keinen grösseren Erfolg für Widerstand gegeben hat. Dadurch war das Zusammentragen des Widerstands am Anfang sehr, sehr mühsam gewesen. Trotzdem hat es ein paar Leute und ein paar wenige Gruppen gehabt, die sich darum bemüht haben, die Gruppen, die durchaus schon bestanden haben für andere Bereiche in diesen Quartieren und dort Widerstand geleistet haben, zusammenzubringen. Es hat dann schlussendlich doch zu einer Gründung von der Gruppe King Cross Railway Land geführt. Die hat im Oktober 1987 dann eine Verfassung ausgearbeitet und einen 18-köpfigen Vorstand gewählt, von dem Leslie Klein, die in der Roten Fabrik war, Präsidentin ist. Man hat den ganzen Komplex von dem Projekt, all die Aspekte, in Grossthemen dann geteilt und hat dazu eine Arbeitsgruppe gegründet. Und die Leute, die dort drin gearbeitet haben, die haben dann sich nur mit dem spezifischen Bereich auseinandergeschlagen und sind dafür dann dort aber zu richtig gehenden Experten und Expertinnen geworden. So ein Bereich kann sein, zum Beispiel die Eisenbahnführung unter Boden, dann aber auch die ökonomischen Aspekte von dieser Bürocity und gewisse Infrastrukturfragen, Wohnungsprobleme etc. Am Anfang hat man sich auch müssen bemühen, dass man in den Medien als das offizielle Sprachrohr vom Widerstand anerkannt worden ist. Das hat massive Lobbyarbeit müssen machen und in der man dann hat versucht, Journalisten anzusprechen, zum Teil stundenlang zu bearbeiten, ihnen klarzumachen, dass das sehr wichtig ist. Man hat dann auch, weil sehr viel über Medien gegangen ist, ein eigenes Pressezentrum gegründet, wo eine Person nebenamtlich dann geleitet hat. Man ist an Versammlungen gegangen, wo das Konsortium abgehalten hat, wo das Ganze plant. Man hat selber Versammlungen abgehalten. Man hat im Gemeinderat reingegangen, hat mit diesen Leuten geredet. Man hat zuerst eigentlich müssen die Informationen zusammentragen, weil British Rail und das Konsortium mit in Sachen gegen aussen sehr, sehr vorsichtig war. Es hat dann auch eine Arbeitsgruppe gegeben, die Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen im Umkreis von dem gesamten Projekt abgeklärt haben. Und das hat dann schließlich, wie man einen Sponsor gefunden hat, wo der Michael Edwards, das ist eben auch einer von denen, der in der Rotfabrik war, das ist der Professor, hat können beauftragen, ein Gegenprojekt auszuarbeiten. Das hat dazu geführt, dass die Leute vom Konsortium massive Abstriche im Projekt haben müssen machen. Allerdings, so die Leslie-Präsidentin, hat der Widerstand auch grosse Schwächen gehabt. Der Einbezug von allen Gruppen, der ist nie ganz gelungen. Die Informationen sind und nach wie vor laufen die sehr schlecht. Und auch die Ausländer und die Ausländerinnen hat man im Widerstand nie können einigen. Das Ganze sei aber nicht, weil man unfähig sei, sondern einfach, weil zu wenig Leute rum sind, obwohl sie redet von 30 aktiven Menschen, die sich da zusammengefunden haben, um die gröbste Arbeit zu machen. Am Anfang übrigens, nebenbei, sind das mal dann 50 Gruppen gewesen, die Verfassung ausgearbeitet und für Vorstand gewählt hat. Mittlerweile sind das bis zu 200. Die Überbauung ist, wie gesagt, soll aufgrund von einer Gesetzesvorlage zustande kommen. Das heisst, House of Commons muss das ganze Projekt absegnen. Das hat dem Widerstand die Möglichkeit gegeben, Petitionen einzugeben, aber auch Einsprachen. Und genau bei den Einsprachen, die im House of Commons individuell gemacht werden müssen, hat man den Vorteil gehabt, dass man effektive Experten und Expertinnen zu gewissen Sachfragen gehabt hat. Im Bereich des Bahnhofbaus von dem Unterirdischen ist es dann auch zum Eklat gekommen, zu einem sehr schönen und grossen Skandal, der ein paar Tage in den Medien umgeschlägt worden ist. Die Planungsgruppe von dem Konsortium hat nämlich die Perron, die unterirdische Gleisanlage bzw. dort um Ausstieg, das Terminal, hat die viel zu kurz geplant für die Züge, die eigentlich gedacht sind, dass sie Frankreich und England verbinden. Die Opposition hat sich vor allem auf drei Sachen beschränkt. Man hat wollte grob oder generell den ganzen Vorschlag von dem Konsortium entlarven. Man hat können zeigen, dass die Sicherheit ungenügend betrachtet worden sind in der Planung, dass die Strassen, die zusätzlich geplant sind, völlig überrissen sind und Land in ein völliges Chaos wird stürzen. Und man hat auch zeigen, dass der unterirdische Bahnhof nicht realistisch ist. Der Widerstand, der qualitativ sehr gute Widerstand, hat bis heute dazu geführt, dass es nach wie vor keine Zusicherung gibt für den Bau des Terminals. Und wenn das Terminal, also der Bahnhof, nicht gebaut werden kann, auch, dass es keine Zusicherung gibt für den Bau dieser Bürocity. So ist der Erfolg von dem Widerstand vor allem eigentlich in der Verzögerung vom Baubeginn gesehen. Die Verzögerung hat gezeigt, dass jetzt mittlerweile auch noch andere Vorteile mit sich bringt. Die politische Lage in London und gesamt England verändert sich langsam. Man kann durchaus hoffen, dass nach den nächsten Wahlen eine andere Regierung wird die Macht haben und auch anders wird mit solchen Projekten umgehen. Zudem bricht der Büromarkt langsam zusammen. Das heisst, dass die Gewinne, die eigentlich blank sind für einen so einen irrsinnig teuren Bau wie den King Cross Bau, die Spekulation schlussendlich nicht mehr wie können aufgehen. Und sarkastisch hat dann Leslie auch noch bemerkt, dass die Aktienkurs von diesen drei beteiligten Immobiliengesellschaften in dem Konsortium rapid und massiv gefallen sind. Heute ist die Gruppe, die Widerstandsgruppe, natürlich viel zuversichtlicher als noch vor 3 Jahren. Allerdings, der kleine Erfolg für London, ein grosser Erfolg für den Widerstand natürlich, der kleine Erfolg im King Cross Debakel hilft London nicht über das Chaos, wo es sich langsam drin sieht. Man ist so weit, dass jetzt sogar auch Geschäftsleute und Unternehmer und Unternehmerinnen nach einer Gesamtplanung schreien. Für das Planungskomitee auf jeden Fall scheint die Konzeption vom Verzöger aufgegangen zu sein. Die Leslie hat am Schluss leicht sarkastisch bemerkt, dass, wenn es müsse sein, sie auch bis zum Welt- und alles werden machen zum Verzögern, auch wenn es bis zum Weltuntergang würde gehen.
In the hope that the office market would collapse, as Mike Edwards told us it eventually would, and we also of course hope that the political climate would change. If we hung on long enough, the end of the world would come.
Weltuntergangsstimmung herrscht allerdings in den Vororten von Paris. Ein gutes Beispiel ist die Theaterüberbauung von Bofill. In der Roten Fabrik sind dazu Dias und der Leit mit schauerlichen Orchesterklängen gezeigt worden. Riesige, säulenartige, monumentale Fassaden und sehr, sehr hohe Gänge sind gezeigt worden. Und was man sich fast nicht hätte vorstellen können, da wohnen Leute drin. Paris, ästhetisch designte Imponierbauten von prestigesüchtigen Konzernen und eine modisch postmodern gestylte urbane Landschaft bildet den Raum, den Rahmen und den Hintergrund für profitable Geschäftsaktivitäten. Mit viel Pomp und Gloria, mit immer irrwitzigeren Monumentalbauten, buhlt die Hauptstadt von der Grande Nation um die Aufmerksamkeit von der internationalen Geschäftswelt. Da dahinter steht, ganz anders als in London, staatliche Planung. Was sonst noch alles so dahinter steht, hören Sie in Ausschnitt von einem Vortrag vom Architekturprofessor Claude Schneid.
Die Städtebaupolitik der Stadt Paris ist diejenige des Staates. Selbst heute, wo die Stadt rechtlich eine selbstständige Gemeinde ist, wird Paris immer noch eng vom Staat kontrolliert. Der Bürgermeister Jacques Chirac ist nicht machtlos, aber sein Spielraum für autonome Entscheidungen ist sehr gering. Es wäre also falsch, den Fall Paris als Schandfleck einer rechtsregierten Stadt im rosaroten Frankreich des braven Präsidenten Mitterrand anzusehen. Von 1946 bis heute hat sich die Bevölkerung der Region Île-de-France von 6,6 auf mehr als 10 Millionen Einwohner erhöht. Somit wohnt fast ein Fünftel aller Franzosen in der Pariser Agglomeration, die nur 2% der gesamten nationalen Fläche ausmacht. Das Wachstum der Gemeinden der Petite Couronne, die direkt an Paris angrenzen, lässt nach. Demgegenüber hält die hohe Bevölkerungszunahme in der Grande Couronne weiterhin an. In Paris selbst nimmt die Bevölkerung ab. Dieser Prozess beschleunigt sich. Ursachen dafür sind der Umnutzungsdruck durch den Tertiärsektor, der Abbau von Arbeitsplätzen der Industrie, die Bewegung auf dem Immobilienmarkt, Renovation, Rehabilitation, die extrem steigenden Mieten. Paris zählte 1962 2,8 Millionen Einwohner. Es sind heute weniger als 2 Millionen. Entsprechend den Anforderungen an Führungskräfte für den Tertiärsektor wird der Wohnungsmarkt umstrukturiert. Bevorzugt sind die zentralen historischen Quartiere, die mit ihren vielen Denkmalobjekten eine geeignete Kulisse für die neue gehobene Bewohnerschicht abgeben. Die von den postmodernen sogenannten Stadtreparatur ist mit dem Druck auf die Mieten sehr lukrativ. Die fortschreitende Auslöschung finanzieller Vorteile in den Wohngebieten der Vorstadt zwingt die Einwohner zur Entscheidung. Die weniger Bemittelten haben keine Wahl. Sie bleiben, wo sie sind. Solche mit einem höheren Einkommen werden angespornt, ein Häuschen ins Grün zu beziehen. Die Begütersten, die schon wissen, was Wohnkultur ist, können sich ein restauriertes Appartement im Stadtzentrum kaufen, in dem vorher die Ärmsten der Armen wohnten. Diesen wiederum bleibt nichts anderes übrig, als sich in die verlassenen Sozialwohnungen der Banlieue aufzumachen. Der demografische Umbruch hat aus Paris eine politisch sichere Stadt gemacht. Die Wahlergebnisse zeigen stetige Stimmverluste der linken Partei. Mit dieser politischen Sicherung wurde die Voraussetzung für eine noch glorreichere Zukunft geschaffen. Paris, ich verrate hier kein Geheimnis, muss zur größten Geschäftsmetropole Europas werden, sich auf das Niveau von New York und Tokio erheben. Als Finanzplatz soll Paris London einholen. Das Volumen der Transaktion der Engländer ist heute viermal größer als das der Franzosen. Das muss aufhören. Der Vorsprung Frankreichs in Raketen- und Telekommunikationstechnik verspricht vieles. Aus Paris soll also die Welthauptstadt der Kommunikation, des Kommunikationshandels vom Satelliten bis zum Showbusiness gemacht werden. In dieser Perspektive werden demnächst noch 7 Millionen Quadratmeter Büros zu den bestehenden 28 Millionen gebaut werden.
Öffentliche Grossbauten wie die Oper, der Arche de la Défense und die Bibliothek Nationale erfüllen laut Knut Schleid vor dem eben gesagten Hintergrund folgende 9 Funktionen. Erstens, sie dienen den Bildungsbedürfnissen der Neureichen. Zweitens, sie sind Köder für eine neue Touristenelite. Drittens, sie sind Melkkühe und Probierplatz für die neue Massenkulturindustrie. Viertens verdienen die Bauunternehmer besonders gut daran, denn die öffentlichen Grossbauten unterstehen nicht der sonst üblichen Preisverbindlichkeit. Fünftens, sie treiben den Bodenpreis der Immobilien in ihrer Umgebung in die Höhe. Sechstens, sie steigern die Attraktivität von Paris in den Medien. Siebtens, sie helfen Paris, eine Weltmetropole zu sein und zu bleiben. Und achtens dienen sie als Traumfutter für die niederen Bevölkerungsschichten. Neuntens, sagt der Claude Schneid wieder im Originalton.
Und nein, für den Prinz, entspringen Sie Mitra, das hatte schon Palladio in der Renaissance erkannt, sind Sie, ich zitiere Andreas Palladio, ein schönes Mittel, Zeichen seiner Größe und seines Geistes zum Lebezeiten sehen zu lassen und nach seinem Tod zu hinterlassen. Im großen Spiel der Umstrukturierung der kapitalistischen Gesellschaft, der Einschränkung von Kaufkraft und Konsumtion der Masse, der Einziehung der sozialen Errungenschaft, insbesondere im Wohnungsbereich. In diesem Spiel ist die Architektur schnell als ein nicht zu vernachlässigender Stein in Erscheinung getreten. Sie ist wichtig für die Vollendung der Kommerzialisierung der Stadt, für das Stillen der städtischen Kämpfe und der Ängste der Stadtbürger. Die Wohnung, die Stadt soll eine noch freiere Ware werden. Der Markt soll durchgesetzt werden. Der Wertzuwachs soll auch wertvoll aussehen. Prächtige Architektur ist also willkommen. Keine Rede mehr davon, die Stadt zu ändern, um das Leben zu verändern. Diese Forderung, die Ende der 60er Jahre vorgebracht wurde, ist abgelenkt worden hin zu einem Einverständnis über die Losung: Ändern wir das Bild der Stadt, damit sich die Vorstellung ändert, die die Leute sich über ihr Leben machen. Das wird konkret umgesetzt durch eine Arbeit am Zeichen, am Symbol. Architektur wird aufgefasst als eine Sprache, die sich vom Gedächtnis der Geschichte nähren soll. Ihr Prinzip ist es, den Leuten Dinge zu sagen, von denen man annimmt, dass sie sie verstehen und dass sie Lust darauf haben, sie zu hören. In Wirklichkeit handelt es sich darum, die Architektur etwas anderes auszudrücken zu lassen, als das, was sie ist, nämlich die gesellschaftlichen Beziehungen, durch die sie geformt wird, noch undurchsichtiger zu machen, das Stillschweigen darüber aufzulegen. So wird Architektur die Architektur der Postmoderne zur Kunst des trügerischen Scheins, der zynischen Lüge. Die Architekten haben eine lange Tradition in Selbstrechtfertigung. Und Verschleierung ihrer eigenen Motive hinter sich. Allmählich wurden sie in der Inszenierung der Komödien der Herrschenden sehr bekannt. Mit den Postmodernen ist heute der Höhepunkt erreicht. Die Postmodernen befürworten die Verkleinerung des zu verantwortenden Bereichs. Sie schreiben der ästhetischen Dimension absolute Priorität zu. Sie verachten, negieren sogar die anderen Aspekte der Architektur. Das hindert sie doch nicht, eine der reaktionärsten Baupolitiken des 20. Jahrhunderts zu legitimieren und zu fördern. Sie nehmen die echten qualitativen Bedürfnisse der Bevölkerung auf, finden aber nichts Besseres, als diese Bedürfnisse in Objekten der zahlungsfähigen Nachfrage umzusetzen. Sie fordern Verständnis und Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten. In Zürich und Paris, in New York und Mailand modeln sie aber ihre Produkte mit der gleichen Gießform. Sie wollen das Gewebe der Stadt ausflicken. Leider zerstören sie dabei das Gewebe der Gesellschaft. Sie geben sich vor, liberale oder Humanisten zu sein. Trotzdem haben sie alle eine einzige Aufgabe, die Idee, dass es politische Antworten auf die Verunstaltung und die Unwirtlichkeit der Stadt gibt, auszulöschen. Sie möchten mit den Menschen eine Sprache sprechen und ihnen Dinge erzählen, die sie gern hören. Welch ein Glücksfall, sagen die Herrschenden. Die Bewunderung macht die Leute sprachlos. So wird die alte Despotenregel wieder bestätigt. Willst du das Volk zum Schweigen bringen, dann lasse die Steine reden. Hoffnungslos bin ich aber nicht. Denn da, wo die Steine ersticken werden, geworden sind, wo die Bewunderung vorbei ist, da wächst der Zorn.
Das ist der Claude Schneid. Er hat im Rahmen der Konzeptwoche Capital Fatal in der Roten Fabrik über die Architektur in Paris geredet. Mit dem ist der Phoenix Special von heute fertig. Und als Belohnung, für das dass ihr erst 2 Stunden nur mit einem Musikstück ausgehalten habt, spiele ich euch jetzt noch eins.
Say it pauses when it rains. The losses certainly outweigh the gains. When there's too much power and too little brains. Use it up, throw it away, and make a fresh start. That's too much power and too little heart. So much to do and so little time. What the eye doesn't see, the heart won't mind. If they don't die here, they could die any time. So much to do and so little time. Too much power and too little brains. Doesn't everybody feel fear and pain? So how come we make the same mistakes again and again and again and again and again? And again?